Podcast Nummer 157.
Underreich avec Sébrina. L'émission des vrais underground. Underreich. Ça s'appelle Rock.
Bonsoir, bienvenue.
Hello again, this is Peter Gold, this is
BC-102.
Welcome to our virtual ceremony of this year's European Podcast Award 2010.
And next to Austria is a nice country called Switzerland. And there we have the first winner from the personality category called Daimhard.
Daimhard. Das klingt gut.
Herzlich willkommen zu Daimhard Nummer 21.
Grüezi miteinander zur 21.
Ihr habt gehört, etwas ist neu, und zwar haben wir einen neuen Jingle, und den haben wir, weil wir was gewonnen haben.
Und zwar sind wir National Winner of the European Podcast Award 2010 für die Schweiz geworden.
Yippie!
Ja, mich hat das persönlich sehr gefreut.
Mich auch, super sogar.
Das war so richtig eine Rakete für die Motivation.
Ja, und mich hat noch viel, viel mehr gefreut, dass ihr alle gesagt habt, dass wir es verdient haben.
Ja. Das stimmt ja auch, oder?
Ja, hoffentlich. Es gab nur eine kritische Stimme, die ich bei Roman im Blog gelesen habe, dass wir quasi die Stimmen zusammengekauft hätten oder so. Oder
naja. Ja,
gut, aber einen gibt es ja immer.
Natürlich. Wir haben sie nicht zusammengekauft.
Nein, das hatten wir gar nicht nötig.
Nee.
Das habt ihr gemacht.
Und das Geld hätten wir auch nicht dafür.
Also an dieser Stelle mal danke für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen.
Jawohl. Wir haben ja auch damit einen physischen Preis gewonnen, Dirk.
Genau.
Das wird noch nicht da sein, nehme ich an. Die haben geschrieben im Laufe des Januars.
Oder? Wir wollen es am 3. Januar, also eigentlich heute.
Ja.
Wenn ihr die Sendung runterladen könnt, verschicken. Und wir sind schon sehr gespannt darauf.
Wir werden sicherlich ein paar Worte verlieren dann über dieses Gerät.
Das will, die ja. Das will die Firma, die den Preis stiftet, natürlich auch. Deswegen macht sie das.
Genau, so deswegen so. Tun sie das. Die kommen ja auch immer wieder vor während der ganzen Zeremonie.
Ja.
Da war auch ein Pressesprecher von denen, war ja auch dort in dieser virtuellen Zeremonie dabei.
Ja, gar nichts dagegen eigentlich.
Ja, und wir wünschen uns allen natürlich ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Ja, das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund. Am Glück könnt ihr auch ein bisschen was tun, aber wichtig ist, dass ihr gesund bleibt. Alles andere kann man irgendwie geregelt bekommen.
Genau.
Also ein gesundes und glückliches neues Jahr für euch.
Ja, Feedback. Die 20. Sendung mit Röne Becker zum Thema Pearl war ja sehr spannend. Also mindestens für mich sehr viel Neues.
Für mich war auch sehr viel Neues dabei, und das hat mit dem René richtig gut geklappt und auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und ihm offenbar auch.
Ihm offenbar auch,
genau. Danke, René.
Danke, René. Wir sind unglaublich gut im Checkspace aufgenommen worden. Das ist der Stuttgarter Hackspace, und werden bestimmt nicht das letzte Mal da gewesen sein.
Ja. Vielleicht ziehen die um, haben wir ja geschrieben. Aber wir bekamen auch noch eine Führung, und das war wirklich speziell.
Das war toll, ja.
Ja, hat mir gut gefallen. Es gab auch wieder Feedback zu Pearl, auch technisches Feedback. Schaut euch das bitte an, falls euch das Thema interessiert. Vielen Dank für das Feedback.
Danke für euer Feedback. Gerade heute, wir zeichnen am Dienstag vor dem 3. Januar auf, gab es ein etwas längeres Feedback von dem Benutzer Lichtkind,
genau,
was noch ein paar Sachen richtig stellt. Danke, liebes Lichtkind, dafür, und auch danke für die ausführlichen Erläuterungen.
Ja, alles nachzulesen, zwei Postings vor diesem.
Ja, genau, ja. Genau so ist es.
Okay, Dirk hat gearbeitet, er hat unsere Statistik richtig gestellt oder brauchbar gemacht oder wie man dem auch sagen will.
Ja, genau. Wir haben am Anfang, als wir unsere Download-Statistik beachtet haben, haben wir einfach nur die Anzahl der angefangenen Downloads berücksichtigt, was natürlich nicht das ist, was tatsächlich bei den Nutzern ankommt. Was ich gesehen habe, ist, dass im Access-Log des Webservers die Anzahl der übertragenen Bytes mit aufgezeichnet wird. Und was ich jetzt mache, ist, ich zähle einfach pro Episode die Anzahl der übertragenen Bytes zusammen und teile die durch die Länge dieser Episode, und dann habe ich eine ziemlich genaue Zahl dessen, was wirklich heruntergeladen wurde. Das habe ich jetzt mal gemacht für den 21. bis 27. Dezember. Und da bin ich dazu gekommen, dass unsere Pearl-Episode insgesamt knapp 700 Mal heruntergeladen wurde, also 100 Mal pro Tag. Dabei etwas mehr Ogg und etwas weniger MP3.
Also das war jetzt während einer knappen Woche.
Genau.
Ja.
Und 100 am Tag, das finde ich schon, das ist schon eine Größenordnung. Wenn ich überlege, dass direkt am Tag, an dem die Episode rauskommt, es eigentlich einen richtigen Peak gibt, also wo richtig viel runtergeladen wird, wo es bestimmt 4-5 Mal so groß ist, dann liegen wir so bei 3.500-4.000 Downloads pro Episode, für diese Episode. Das finde ich schon beeindruckend, ja, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich freue mich.
Ich freue mich auch riesig darüber.
Ja, so viel zum Feedback und zu internen Dingen. Das Thema für heute, Windows und freie Software.
Genau, eigentlich widerspricht sich das, ne? Aber wir haben mal vor anderthalb Jahren, glaube ich, mit dem Martin Steiger zusammen über Mac OS X und freie Software gesprochen. Und heute ist mal Windows und Open Source Software dran.
Ja, genau. Für uns ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass wir von echter Open Source sprechen. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir heute während dieser Ausgabe, wir wollen kein Bashing betreiben. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht.
Nee.
Also Windows-User, die sind in Ordnung. Windows selbst, das darf leben. Ich nutze es jetzt privat seit etwa 3 Wochen als Vorbereitung für diese Episode. Und morgen fliegt es weg.
Ich bin da nicht ganz so diplomatisch. Ich muss Windows auf der Arbeit nutzen. Da unterscheide ich dann auch Spaß und Arbeit. Ja, gut. Ich finde mittlerweile, Windows hat vielleicht noch seine Daseinsberechtigung für bestimmte branchenspezifische Anwendungen für Spiele. Und ansonsten kann man alles andere auch mit jedem anderen Betriebssystem machen.
Genau. Es geht mir einfach darum, dass wir hier nicht irgendwas schlechter machen wollen, als es schon ist, sondern wir sehen das eigentlich ziemlich sachlich.
Ja, genau.
Ja, Open Source Software, das ist nicht Freeware.
Genau, Open Source Software heißt vor allem, dass der Quelltext verfügbar ist, das ist ganz wichtig. Und freie Software oder Freeware heißt einfach nur, dass die Software gratis ist, also nichts kostet.
Ja, man kann sich bei Freeware manchmal mit Feedbacks und so beteiligen, aber man kann selbst nicht an den Quelltext ran.
Man kann vor allem auch nicht reingucken, was das Programm tut.
Genau, und es gibt durch das auch nicht die Möglichkeit, wenn das, sagen wir mal, das Projekt am Sterben ist, dass daraus irgendein Fork entstehen könnte oder jemand das einfach weiterführt. Ohne Einwilligung des Inhabers geht das nicht.
Genau.
Dasselbe gilt auch bei Jarware.
Genau, das ist ja meistens so, dass man die Software frei testen darf und wenn man sie länger nutzt, muss man bezahlen. Bei mancher Software ist es so, dass so ein öseliger Bildschirm vorher eingeblendet wird, sie müssen aber bezahlen. Bei mancher ist es wirklich so, dass die Nutzung in irgendeiner anderen Weise eingeschränkt wird. Und manchmal ist es einfach nur so, dass es zu einer moralischen Verpflichtung kommt, dass also keine weitere Einschränkung da ist, dass aber schon im Hinterkopf ist, dass man dafür bezahlen muss, wenn man es benutzt.
In letzter Zeit gibt es auch vermehrt Donetware, unter Linux und Windows eher weniger, das ist bei Mac so eine Seuche. Also es ist quasi Freeware und da kommt andauernd ein Pop-up hoch, bitte unterstütze mich, PayPal, bla bla bla.
Auf dem Mobiltelefon ist es ja ganz in, dass man da immer Werbung einblendet. Also genau. Das ist auch keine Open Source Software, zumindest nicht so, wie wir sie verstehen.
Aber, und das ist ganz wichtig, Open Source heißt nicht automatisch gratis.
Ja.
Das ist es nicht. Also jeder, der Open Source Software entwickelt, also den Quellcode frei zur Verfügung stellt, kann theoretisch sein Werk verkaufen.
Ja, das kann er durchaus
tun. Wenn er jemanden findet, der es kauft.
So sieht's aus, genau.
Jawohl.
Obwohl ich glaube, nach einer Definition der Open Source Alliance ist es so, dass die Software dann auch frei zur Verfügung stehen sollte. Aber rein der Begriff Open Source bedeutet halt nicht, dass es unbedingt gratis sein muss.
Genau. Ja. Dann gibt es ja die verschiedenen Lizenzen. Da haben wir mal in Vaduz,
glaube ich, in Liechtenstein
eine Session gehabt darüber. Die meiste Open Source steht unter GPL. General Public License. Es gibt aber auch artverwandte Lizenzen. Eine der bekanntesten dürfte Apache-Lizenz irgendwas sein. Daraus kann dann auch Closed Source entstehen. Bei GPL ist das nicht möglich.
Na, und die freieste Lizenz ist die vom BSD. Ist auch meine Lieblingslizenz, die einfach nur sagt, dass man sie nicht haftbar machen darf, die Autoren für die Software, und dass man nicht behaupten darf, dass man es selber gemacht hat, wenn man es woanders her hat. Das war's. Mehr rechte Einschränkungen gibt es nicht.
Ja.
Das finde ich immer noch ziemlich beeindruckend, muss ich gestehen.
Okay, dann, es gibt viele plattformübergreifende Werkzeuge. Dirk, den Punkt hast du notiert.
Genau. Also da wir ja privat überwiegend Linux benutzen, ist es nur so, dass wir uns nicht in jedes Programm doppelt und dreifach einarbeiten wollen. Deswegen werden viele Programme, die wir gleich vorstellen werden, werden euch schon von Linux her bekannt vorkommen. Es gibt sie nun auch in großer Zahl auch für Windows. Und wir benutzen plattformübergreifende Werkzeuge, um einmal ein Programm zu lernen und das auch dann richtig gut beherrschen zu können und nicht mit einem anderen Programm halt nochmal von vorne anfangen zu müssen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Mhm.
Genau, und vor allem mit dem Output, den man generiert hat, den kann man wieder einsetzen dann.
Das kommt nochmal dazu, genau.
Ja, das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Open-Source-Software mindestens für Linux und Windows verfügbar ist. Mac ist mir im Moment egal, aber Windows und Linux.
Obwohl es die meisten dann auch halt noch für Mac gibt, das ist dann auch nochmal der Fall, genau.
Ja. GTK sind häufige, also das ist ja in letzter Zeit ist da so ein richtiger Boom entstanden, GTK-Applikationen zu portieren nach Windows.
Anscheinend muss man auch dafür einmal nur die Bibliotheken, das GIMP-Toolkit tatsächlich installieren, und dann kann man halt fast jede GTK-Anwendung auch unter Windows nutzen, wenn sie entsprechend kompiliert wurde.
Genau.
Und bei KDE kann man komplett unter Windows laufen lassen. Da gibt es ein ganzes Projekt, was sich damit beschäftigt, aber da bin ich nicht tiefer drin.
Ich auch nicht. Bei GTK ist noch zu erwähnen, dass es manchmal verschiedene Versionen braucht. Dann gibt es zwei Installationen unter Windows. Ist aber nicht weiter schlimm.
Ja.
Ja. Ja, und Webanwendungen, die laufen ja praktisch auf jeder Plattform.
Allerdings nicht mit jedem Browser, da bitte ich aufzupassen. Wenn man sich jetzt mal Diaspora anguckt, das neue Social Network, die sagen, dass sie jeden aktuellen Browser unterstützen und ganz explizit den Internet Explorer nicht.
Okay.
Also man kann sich natürlich einen freien Browser installieren, Chromium oder Firefox zum Beispiel, damit geht das, aber mit Internet Explorer geht es nicht und den werden sie auch nicht unterstützen. Und solche Anwendungen gibt es immer mehr.
Eigentlich würde ich jetzt gerne ein bisschen fies lachen.
Ja, das wäre letzten Endes das, was die Entwickler rund um den Internet Explorer vorher gemacht haben, dass sie Anwendungen auf den Internet Explorer optimiert haben. Und jetzt kommt das Echo zurück und es werden die halt nicht mehr vorgesehen.
Ja.
Gut, shit happens.
Naja, er hat ja auch kräftig an Anteilen verloren, der IE.
Ja, in Deutschland ist der Firefox schon lange vorne, in anderen Ländern weiß es gerade nicht auswendig, muss ich gestehen. Aber es ist auf jeden Fall deutlich in Nähe der 50%-Marke, das weiß ich wohl.
Und Chromium hat auch deutlich aufgeholt, wohl als Zweitbrowser, aber trotzdem.
Das wird auch wieder meiner Meinung nach zurückgehen, wenn Firefox 4 da ist.
Ja.
Weil Chromium ist unglaublich schnell, was JavaScript angeht. Da ist Firefox Klassen um Klassen hinter. Und wenn jetzt die neue JavaScript-Engine vom Firefox kommt mit Firefox 4, dann hat sich das auch wieder, glaube ich fast. Ich bin kein Prophet, ich weiß es einfach nicht, aber ich tippe da fast drauf.
Ja, wir haben, Dirk und ich, haben uns ein bisschen vorbereitet und in unserem internen Wiki mal notiert, was wir alles brauchen unter Windows, also welche freie Software da einsetzen. Wir gehen, glaube ich, mal die Liste durch und sagen zu jeder Applikation was oder vielleicht auch nicht, je nachdem.
Ja.
Ja. Dazu ist noch zu sagen, ich nutze jetzt eigentlich absichtlich zum einen Teil für die Vorbereitung dieser Sendung Windows privat und zum anderen wollte ich mich mal ein bisschen dazu zwingen, es zu nutzen, weil wir bald migrieren bei meinem Arbeitgeber. Ich habe jetzt aber die Schnauze voll und mache das wieder weg. Aber es war gut, da mal zu sehen, was es alles gibt. Und grundsätzlich kann ich sagen, ich war überrascht, wie viele freie Software es schon mittlerweile gibt für Windows.
Das glaube ich, du hast Windows 7 getestet, ne?
Ja, 64-Bit, ja.
Genau.
habe ich da auf meinem R61, also Syncpad, drauf gemacht. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Was ich dabei bemerkt habe, ist, dass es Microsoft wieder einmal mehr geschafft hat, einen Lizenzdschungel zu erzeugen. Furchtbar. Es gibt da etwa 8 Versionen von Windows 7 oder noch mehr. Scheußlich.
Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Business Edition keine Spiele enthält und deswegen eine eigene Lizenz hat oder sowas.
Ja, also ist das furchtbar.
Ja, gut, geschenkt. Also ich habe das alles mit Windows XP getestet, weil ich Windows XP auf der Arbeit einsetze oder im Geschäft oder im Büro. Wie man hier in der Schweiz sagt, das ist dann leicht anders.
Büro.
Genau. Und auf einer 32-Bit-Maschine.
Ja.
Na, eigentlich eine 64-Bit-Maschine, aber das Windows läuft in 32-Bit da drauf.
Ja.
Das habe ich auch nicht in der Hand, das macht, gibt der Arbeitgeber vor.
Naja, du hast ihn ausgewählt, Dirk.
Ja, das stimmt. Ich habe es auch gar nicht so schlecht angetroffen.
Dirk hat da auch noch immer wieder Bemerkungen gemacht. Wir werden es dann auch bei den Links, die wir beim Blogbeitrag hinterlegen, auch sichtbar machen. Es gibt ja eine Open-Source-DVD, Dirk,
genau.
Die auch recht gut dokumentiert ist im Internet, was da drauf ist.
Genau, man kann sich also eine Open-Source-DVD runterladen, auf der viele der Programme, die wir vorstellen werden, einfach schon drauf ist. Die kann man sich brennen und die Sachen einfach direkt von der DVD runter installieren. Und es gibt mittlerweile auch eine Open-Source-DVD-Spiele. Aber auf Spiele gehen wir hier gar nicht ein.
Ja, oder das, nur das ganz am Rande. Ja.
Nur der Komplettheit ja. Erzählen.
Genau. Ja, zu oberst bei mir, da steht 7-Zip geschrieben. Erwartungsgemäß ein Komprimierungstool, das mit sehr vielen Formaten arbeiten kann. Also G-Zip und all die Dinger beherrscht das Teil. Ist ganz gut, gibt es natürlich auch für Linux. Das müssen wir jetzt nicht jedes Mal sagen, das ist gegeben bei diesen Applikationen.
Im kommerziellen Umfeld wäre das sogar gleich mit WinZip, glaube ich, ne?
Ja.
So auch mit der Oberfläche.
Ja, bei WinZip müsstest du einfach da noch ein Zusatztool dann installieren für die Komprimierungsarten, die bei Linux benutzt werden. Das ist hier schon automatisch mit dabei.
Okay.
Dann AbiWord, das werden wohl die meisten kennen, mindestens vom Namen her, ist eine Textverarbeitung, ähnlich wie OpenOffice, den Word-Prozessor oder wie halt von Microsoft Word.
Nur deutlich schlanker.
Ja.
Und damit sehr wesentlich schneller. Und AbiWord erlaubt es, kollaborativ zu arbeiten. Wenn mehrere Personen im gleichen Netzwerk sind, können die zusammen am gleichen Text arbeiten,
Wenn
jeder ein AbiWord aufhat. Das habe ich neulich irgendwo gelesen. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Aber das habe ich neulich irgendwo gelesen.
Okay, wusste ich gar nicht. Spannend.
Ja gut, dass wir die Sendung machen.
Ja, so lernen wir. Ne? Dann Armageddon, das ist ein Spiel vom Klassikerfilm Tron, der ja am 21. Januar in die Kinos kommt, in einer neuen Folge.
Echt, da erscheint auch unser Buch. Ist ja lustig.
Ah, okay.
Gut.
Ist ein Spiel und natürlich selbstverständlich nutzen wir auch Audacity.
Ja. Zum Schneiden von Audio.
Und genau.
Zum
und
Dirk. Zum Schneiden, zum Konvertieren, Zum Zusammenmischen.
Unter Windows ist die MP3-Unterstützung schon mit dabei, automatisch. Bei Linux, bei Ubuntu weiß ich gar nicht, muss man da noch Lame installieren oder irgendwas braucht es da, glaube ich, noch für MP3, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch tatsächlich nicht. Wir konvertieren ja anders in MP3.
Ja.
Genau. Mit Socks.
Genau. Dann Bluefish, das ist ein Editor, hauptsächlich für PHP und solche Sachen geeignet, mit Syntax-Highlighting und solche Sachen, GTK-basierend. Ich mag den sehr.
Der ist auch ziemlich verbreitet gewesen. Vor einigen Jahren war der einzig gute HTML-Editor, soweit ich weiß, Den es unter GNOME gab.
Mhm. Ganz ein gutes Teil.
Also wir reden immer von Windows-Software, ne? Nicht, dass ihr das vermisst. Also die Software gibt es halt auch unter Linux, aber das ist jetzt alles Windows-Software.
Genau. Meistens gab es sie ja zuerst für Linux.
Mhm.
Ich glaube fast immer.
Ja.
Und später dann für Windows. ClamWin, das ist ein Antivirus-Engine. Ich habe die auch im Einsatz, also im Geschäft haben wir das nicht, aber hier privat habe ich das installiert. Funktioniert nicht schlecht, prüfen, naja, also man könnte den iCar Testvirus herunterladen, habe ich aber nicht gemacht. Dazu muss man sagen, dass ClamWin natürlich nicht so schnell reagieren kann wie zum Beispiel McAfee oder Kaspersky oder irgendwer. Aber es ist ein gewisser Schutz, ist schon da. Das ist eigentlich das Pendant zu, wie heißt der unter Linux auch was mit Clam? ClamAV, glaube ich.
Genau.
Ja. Das sind die gleichen Leute. Mhm. Clough's Mail für die meisten ein Begriff.
Das ist der Mail-Client, den ich unter Linux benutze.
Ja.
Und du hast ihn auch unter Windows benutzt und auch sogar mit GPG, ne?
Genau. Hat die gleichen Features, auch die gleichen Erweiterungen. Mhm. Die sind genau gleich zu installieren. Was mir gefällt bei ClamWin, bei Clough's Mail, die haben tatsächlich die gleichen Menüstrukturen gemacht.
Okay.
Also die Einstellungen sind nicht unter Extras wie üblich bei Windows, sondern auch unter Bearbeiten.
Gut, das ist für einen typischen Windows-Anwender natürlich doof, ne? Aber ja, für uns ist das toll.
Ja, das gefällt mir jetzt. Haben die gut gemacht. Dann gibt es EasyTag. Das ist ein Tag-Editor für Media-Files. Unter Windows habe ich keine Möglichkeit gefunden, Ogg-Dateien mit einem Bild zu taggen. Das klappt nicht. Vielleicht weiß das ein Hörer.
Am liebsten auf der Kommandozeile?
Ja, natürlich, klar. falls es jemand weiß, bitte melden, reinschreiben.
Bitte melden.
Mailen.
Genau.
Faxen, nee, das geht nicht. Aber
doch, das ging bei uns.
Ah, das ginge, okay.
Genau, wir können empfangen. Aber gut. Ich sage euch die Nummer nicht. Egal, gut. Entschuldigung.
Dann Enigmail, das haben wir vorher schon angetönt mit GPG oder PGP. Das ist ein Add-on für den Thunderbird, funktioniert auch unter Windows hervorragend, bedingt aber die Installation von GPG for Win. Sonst geht's nicht. Mhm. Wenn das aber vorhanden ist und richtig eingerichtet ist, also Schlüssel importiert und so weiter, dann funktioniert das genau gleich wie unter Linux. Also ich war sehr überrascht. Okay. Ganz einfach. Also so einfach wie unter Linux halt.
Okay, gut.
Wobei, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, es ist kompliziert.
Ja, das ist ganz witzig. Ist mir gerade als erstes aufgefallen. Also ich glaube, dass Linux in Sachen Einfachheit tatsächlich wahnsinnig aufgeholt hat.
Ja.
Und dass das viele nicht wahrhaben wollen. Gut, Windows vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren war auch nicht ganz so einfach. Das muss man auch immer ganz klar sagen.
Ist auch heute noch nicht immer ganz einfach.
Ja, das stimmt.
Ja, und dann kommt wieder ein Klassiker, FileZilla. Ich glaube, den gab es zuerst für Windows.
Das glaube ich auch, das wollte ich auch sagen. Genau, den gab es zuerst für Windows.
Ja.
Ein sehr guter FTP- und FTPS-Client, der auch SCP und SFTP spricht, also sprich alle Datenübertragungsprotokolle, die man so gemeinhin braucht. Und ziemlich klasse eigentlich.
Ja, kann auch sehr gut Vererbungen anwenden. Also wenn man Rechte setzen will und einen ganzen Verzeichnisbaum nach unten vererben will, der kann das mit einem Haken setzen, macht er das. Super. Ganz gut. Dann natürlich selbstverständlich Firefox. Ist ja klar.
Ne? Genau, gerade schon drüber gesprochen.
Ja.
Das ist mein Hauptbrowser.
Dann Dirk und ich nutzen wir beide Genie, das ist ein Editor. Der unterstützt, glaube ich, auch Versionen.
Es gibt ein Subversion-Plugin, das weiß ich, aber da bin ich noch nicht tiefer eingestiegen, muss ich gestehen.
Ja.
Ich benutze ihn auch tatsächlich nicht mehr, aber ich habe ihn eine Zeit lang benutzt.
Also vor allem unter Linux sehr, sehr beliebt, schnell.
Ja.
Unter Windows ist halt immer, bis GTK gestartet ist, dauert es ein bisschen länger als unter Linux. Dann auch wieder ein Tool, das wir beide benutzen, GIMP, die Bildverarbeitung. Die Menüs sind da auch mehrheitlich am gleichen Ort. Was mich beim Windows-Port etwas stört, ist, dass die fliegenden Fenster, die man braucht bei den Plugins, die werden beim Benutzen, die kriegen den Fokus nicht. Die sind im Hintergrund. Die muss man dann suchen. Ja. Das finde ich doof.
Ich finde die Menüführung insgesamt bei GIMP sehr gewöhnungsbedürftig, falls sich das doch ein bisschen von dem entfernt, was man gemeinhin gewohnt ist. Aber ja gut, ich benutze es überwiegend zum Bilder größer und kleiner rechnen. Von daher. Das ist eigentlich schon fast das viel zu großes Tool für die kleinen Aufgaben, die ich da habe.
Eigentlich schon. So für Schlagschatten machen oder skalieren, ist das zu mächtig.
Ja.
Deswegen hat es ja Canonical auch rausgenommen aus der Standardinstallation. Man kann es ja immer noch installieren, aber das aus dem Grund. Dann GNU Cash. Das ist eine Finanzverwaltung für Kleinbetriebe oder Privatleute. Da ist jetzt gerade vor einer Woche kam die neue Version raus. Ich weiß jetzt die Nummer nicht. Die unterstützt jetzt neu auch eine Anbindung an MySQL.
Okay.
Vorher war das nur XML-basierend, also XML-Files. Ich nutze diese Anwendung. Mir gefällt sie sehr gut, weil sie ist einfach. Also ich verstehe nichts von Buchhaltung. Der macht alles für mich auch gegen Kontobuchen und all das Zeug.
Machst du das für dich privat? Benutzt du die privat?
Ja.
Okay. Ja, wir suchen für meine Frau noch was und allerdings dann wieder unter Linux.
Schau dir das an. Also ich finde es ganz, ganz klasse.
Gut, ja. Okay.
Gnomeric, Tabellenkalkulation, stammt aus dem Gnome Office, heißt das, glaube ich. Das führt zu einem Mauerblümchen-Dasein, habe ich das Gefühl. Also man hört sehr wenig darüber. Gibt es aber auch für Windows.
Interessant ist halt, dass das Numeric oder Gnomeric und AbiWord zwei wirklich gute Programme sind, einmal Textverarbeitung und einmal der Tabellenkalkulation, nur von den Startzeiten her um Klassen schneller sind als jedes Microsoft Office und auch als jedes Open Office oder Libre Office, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, ist auch viel leichter. Ne?
Für fast alles, was man so, die haben fast alle Funktionen, die anderen auch haben, aber sind um Klassen schneller als die anderen.
Ja. Die GTK Runtime, die haben wir schon angesprochen, die wird praktisch überall mitgeliefert.
Ist halt bei Windows so, dass man es immer mehrfach installiert. Das ist bei Linux tatsächlich anders.
Ja.
Das ist vielleicht ein Nachteil von Windows.
Das mag sein, ja. GPG for Win haben wir schon angesprochen. Das ist für die Verschlüsselung unter Clove's Mail oder auch Thunderbird oder was auch immer. Funktioniert ganz gut. Und natürlich KeePass, also hier fehlt das X jetzt am Schluss für die Windows-Version.
Genau, das ist eine sehr, sehr gute Passwortdatenbank.
Ist auch unter Windows deutlich ausgereift, also bietet viel mehr.
Ich weiß, dass das KeePass X unter Linux auf KeePass 1.4 basiert und für Windows gibt es 2. irgendwas genau. Mittlerweile. Also die sind wirklich deutlich weiter, ja.
Da gibt es auch jenste Plugins, die es gar nicht gibt unter Linux, sind für Windows verfügbar.
Ja, man kann das irgendwie im Hintergrund starten und der füllt automatisch die Webseiten aus. Also das habe ich mal gesehen, das fand ich ganz beeindruckend.
Auch gefährlich, finde ich. Aber
naja. Ja, ob man die Passwörter jetzt im Firefox speichert oder in einem KeePass, also
Naja, ich finde Speichern überhaupt gefährlich, so meine ich das.
Genau, wir sollten eigentlich nie speichern.
Naja, ich mache es auch fast nie.
Fast. Okay.
Dann MikTeX, das ist eine LaTeX-Distribution für Windows, wahrscheinlich die bekannteste unter Windows.
Und die beste für Windows, glaube ich, tatsächlich, genau.
Mumble, Telefonie, setzen wir neu bei Radio Tux ein, hat mich überzeugt. Ich habe das allerdings jetzt erst unter Linux testen können, unter Windows noch nicht. Werde ich jetzt auch nicht mehr dazukommen, aber...
Der Server heißt Murmur.
Ja.
Und der Client heißt Mumble. Und Mumble gibt es tatsächlich für alle Betriebssysteme, was es halt sehr, sehr leicht macht, auch mit verschiedenen Leuten eine Konferenz abzuhalten. Genau. Großer Vorteil.
Ja, und überall, jetzt unter Linux und Windows, überall die gleichen Features. Das gibt jetzt nicht mehr unter Linux als unter Windows. Das gefällt mir.
Mir gefällt es auch super gut.
OpenOffice bzw. LibreOffice, also LibreOffice ist immer noch im Beta-Stadion, soweit ich weiß, aber OpenOffice kann man selbstverständlich auch unter Windows nutzen.
Genau, also ich habe jetzt OpenOffice auf allen meinen Firmenrechner runtergeschmissen, da kommt am Ende die Umfrage, warum ich das gemacht habe, da habe ich dann immer gesagt, wegen Oracle, weil ich jetzt gehört habe, dass die reichlich auch tatsächlich an OpenOffice Geld verdienen wollen, das möchte ich nicht unterstützen. LibreOffice, wie der Roman sagt, ist noch Beta, beziehungsweise es gibt, glaube ich, einen zweiten Release-Kandidaten irgendwie so und das tut genau das Gleiche, aber eigentlich brauche ich das gar nicht.
Ich eigentlich auch kaum. Also Tabellenkalkulation habe ich noch gern, aber da gäbe es dann Gnomeric dazu. Aber jetzt Briefe schreiben.
Wir benutzen in der Firma immer mehr SharePoint und SharePoint ist tatsächlich nur in MS-Office integriert vernünftig oder umgekehrt. Und von daher komme ich da gar nicht zu, andere Office-Lösungen groß zu benutzen.
Ja.
Für meinen privaten Kram, den ich mal auf einem Firmenrechner mache, das hat jetzt keiner gehört, lohnt es sich. Aber da wird es auch immer mehr Tech gut geschenkt.
Klar. Dann gibt es einen PDF-Creator. Ich wusste da gar nicht, dass den es auch gibt unter Linux. Ist aber so. Mit dem kann man PDFs erzeugen. Man kann auch PDFs zusammenschweißen. Trennen geht nicht. Okay. Da gibt es andere Tools dann dafür.
PDFs, da kommen wir gleich noch zu.
Jawohl. Dann Simonkey, das ist ein Browser, der ehemalige Netscape eigentlich. Gefällt mir ganz gut, vor allem der Mail-Client, der da noch dazugehört. Ganz klasse.
Das ist Browser, Mail-Client und früher war noch ein Editor drin für Webseiten.
Ja, ne? Der ist immer noch dabei und ein Chat-Client.
Irgendwie. Okay,
ja. Gut. Genau. Ist nicht schlecht. Wird auch schön fleißig weiterentwickelt. Ist nicht schlecht, ja. StatusNet, das ist ein Identica-Client, also StatusNet Desktop heißt er eigentlich ganz korrekt, ist aber weder unter Windows noch unter Linux wirklich brauchbar. Muss ich da ganz klar dazu sagen. Schade eigentlich, dass StatusNet nichts hinkriegt.
Noch Version 0.9.
Ja.
Ich ärgere mich da eigentlich sogar, das ist schon sehr, sehr lange, schwarz drüber, Identica bzw. StatusNet nutzt exakt die gleichen Programmieraufrufe wie auch Twitter. Man könnte, wenn man den Server in Twitter nicht so fest einverdrahtet hätte, jeden Twitter-Client auch für StatusNet oder Identica nutzen, aber man kann es nicht, weil es halt nicht so offen ist. Das ist so ein typischer Fall, wo Open-Source-Software echt Vorteile hätte in dem Moment.
Genau. Wobei man da noch sagen muss, eben Identica, wenn man da Dents verschickt, die gehören weiterhin dem Absender. Bei Twitter ist das ja nicht so.
Wobei ich glaube, dass die sich da auch angenähert haben. Mittlerweile kann man sogar alte Twitter-Einträge wieder löschen.
Gut, das wäre toll, ne?
Ja, aber trotz alledem vermarkten die halt die Twitter-Einträge und verdienen damit Geld. Wenn man das möchte, ist es okay. Wenn man es nicht möchte, gut, dann sollte man es nicht tun, nicht nutzen.
Super Tux gibt es natürlich auch für Windows. Ein Spiel, das Super Mario nachahmen möchte oder tut. Thunderbird nutzen wir beide. Ist ein Mail-Client. Dirk, du hast, glaube ich, noch die Erweiterung für den Kalender dazu, ne? Sunbird oder wie der
heißt. Ja, ich habe das mal auf Linux. Also Silvia, meine Frau, nutzt Thunderbird unter Linux und ich habe mir den unter Windows mal angeguckt, weil ich mir den Sunbird mal anschauen wollte. Nein, Lightning heißt das.
Ah ja, genau.
Und ich habe leider noch keine richtig gute Kalender-Applikation gefunden. Die gefallen mir alle noch nicht wirklich, muss ich gestehen. Und ich mache immer mal ab und zu so einen Vorstecher und gucke mir die Sachen alle an, aber so richtig gefällt mir noch keine.
Ja, so das Pendant zu Outlook, das fehlt halt schon noch.
Wobei Outlook nun auch nicht wirklich gut ist. Das muss man leider auslassen, muss man leider auch sagen.
Einverstanden, aber es gibt ja praktisch keine Alternativen mehr. Ne?
Also für einfache Kalenderapplikationen kann man sicherlich ein Evolution benutzen, was es, glaube ich, auch mittlerweile für Windows gibt. Aber ich finde die Aufteilung bei Outlook nicht so toll und ich muss jetzt kein Tool haben, was versucht, Outlook nachzubauen.
Der Affe.
Ja.
Okay. TextMaker ist ein LaTeX-Editor. Werden die meisten kennen, die mit LaTeX in Verbindung sind. Für mich der beste Editor für LaTeX überhaupt. Aber ich gehöre eher zu den Anfängern. VLC, den Media Player, kennt wohl auch fast jeder.
Ja, den finde ich sogar richtig klasse und benutze den richtig gerne.
Ja.
Ich habe den auch jetzt für unter Windows, wenn ich mal OGG oder MP3-Dateien haben muss, dann tut er das auch.
Ganz gut. VNC, das ist eine Fernwartungssoftware, funktioniert hervorragend, auch unter Windows. Wir nutzen das sogar im Geschäft. Ganz toll. Und Xmind ist ein Mindmapping-Tool. Sollte man anschauen, wenn man oft Mindmappings macht. Ich finde es klasse. Die Website ist ein bisschen verwirrend. Es ist Open Source, also freie Software. Es gibt aber Dienste, die nebenher noch kostenpflichtig sind. So gerade wenn man auf dem Xmind-Server Mappings teilen will. Dann bezahlt man quasi den Platz da.
Aber ich habe jetzt gesehen, dass man sich nicht mal mehr anmelden muss, um Xmind herunterladen zu können. Und damit würde ich den jetzt auch benutzen, tatsächlich.
Wusste man auch noch nie, wenn man gewusst hat, wie.
Ja, okay.
Also man hätte direkt auf die Software-Schmiede linken können, mhm. also und dort herunterladen oder dort suchen. Mhm. Und auf der Webseite, da wurde man halt aufgefordert, ein Login zu machen. Das war doof genau. irgendwie. Ja.
Deswegen habe ich ihn nie ausprobiert früher.
Ja. So, das sind so meine Anführungs- und Schlusszeichen-Applikationen. Die gehören ja nicht mir, aber ich nutze sie.
Ja. Jetzt gehen wir bei mir noch ein bisschen weiter. Ich benutze auch so ein paar Server-Sachen unter Windows. Zum Beispiel MySQL oder MySQL, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Wenn ich mal eine Datenbank brauche, wobei ich da immer stärker Richtung SQLite gehe, das ist Datenbank in einer Datei, lässt sich auch mit gängigen Tools bearbeiten, kommen wir gleich noch zu. Dann, es wird sich jetzt einiges doppeln. OpenOffice und LibreOffice, das, was Roman schon angesprochen hat. Ich benutze einen Apache Webserver unter Windows. Ja, ich weiß, was Schmerzen sind, aber es funktioniert. Das geht übrigens nur, weil wir tatsächlich einige Leute sind, die lokale Adminrechte unter Windows haben. Das ist nicht bei allen Leuten in der Firma so.
Ja, also, kann ich mir vorstellen bei euch, ja.
Also 90% der Leute haben noch nicht mal die Rechte auf Laufwerk C zu schreiben und 5% dürfen auf C schreiben und tatsächlich nochmal irgendwie nur 2 oder 3% dürfen tatsächlich lokale Admins sein. Und das ist halt ein Vorteil, wenn man Administrator ist. Noch nicht mal für Windows, aber gut. Audacity hatte Roman auch schon angesprochen. Ich benutze noch Cygwin als Arbeitsumgebung unter Windows. Das emuliert eine Linux- oder Unix-Kommandozeilenumgebung, wenn man so will. Und da gibt es einen Client, der nennt sich MINTTY, den man bei Cygwin installieren kann. Und wenn man das tut, dann hat man PuTTY für Cygwin. Dann hat man nicht diese schrottelige Kommandozeile im Windows-Look, sondern dann kann man tatsächlich, so wie im PuTTY auch, mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten einfügen.
Okay, spannend.
Damit macht das dann auch Spaß tatsächlich.
Ja.
Ich benutze oder vielmehr ich habe benutzt Eclipse, um größere Perl-Skripte zu schreiben. Das ist mir mittlerweile aber alles zu viel geworden. Ich habe das auch mal verblockt. Mittlerweile geht es mir immer mehr in Richtung einfachem Texteditor. Oder ich benutze Padre für Perl. Nachdem der René das so schmackhaft gemacht hat in unserem letzten Podcast, will ich mir das mal genauer angucken, bin aber dann noch nicht ganz weit gekommen tatsächlich. Ich benutze Evinz als PDF-Betrachter, weil Evinz einfach deutlich schneller startet als Adobe Acrobat Reader. Und das ist der Hauptgrund dafür. Ich benutze einen File-Manager, der nennt sich FAR-Manager, F-A-R-Manager. Der ist von dem Programmierer von Ra, von diesem Packer geschrieben. Und irgendwann als Open Source freigegeben worden. Und das ist so ein Norton Commander Clone. Mhm. Ich möchte hier auf die Initiative der Free PDF Reader noch hinweisen, wo die Free Software Foundation Europe eine Liste von PDF Readern aufgestellt hat, die auch unter Windows nutzbar sind, wo man halt Alternativen zu Adobe Acrobat hat.
Das war ja damals wichtig, als da die 13 Löcher oder wie aufgeflogen sind vom Acrobat Reader. Ich weiß nicht mal, ob die mittlerweile geschlossen sind.
Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass es da eine ganz fiese Geschichte gibt, dass ein PDF anders am Bildschirm aussehen kann, als es ausgedruckt ist. Und wenn man sich vorstellt, dass man das Skript hinterlegen kann, die vielleicht einfach einen Kaufpreis um Faktor 10 verkleinern oder vergrößern, dann kann das echt übel sein. Dann sieht man am Bildschirm, dass das 1.000 Euro sind. Und ausgedruckt sind es auf einmal 10.000 Euro und das unterschreibt man, ohne es nochmal durchzulesen. Das ist nicht.
Ja.
Das ist eine Sache, die ich nicht ganz so prickelnd finde, muss ich gestehen.
Schau, hässlich.
Ja, ziemlich.
Ja.
Etwas, was ich nicht mehr benutze, aber was es auch noch gibt, es gibt FreePascal. FreePascal gibt es auch für Linux, aber eben auch für Windows und es gibt Lazarus als IDE dafür. Wer sich ein bisschen mit Pascal beschäftigen möchte, der kann das mit FreePascal sehr gut tun. Entschuldigung. Ich habe heute meinen Räusperabend. Tut mir leid.
Gut ausgewählt hier.
Passt gut, ne? Ja. Das genau treffen. Ich benutze FreeMind als Mindmap-Generator und nachdem ich mir das X-Mind nochmal angeschaut hatte, weil der Roman das in seiner Liste hatte, muss ich sagen, ich muss mir beides nochmal genauer angucken. Mit FreeMind komme ich mittlerweile sehr gut zurecht Und das Xmind muss ich mir einfach nochmal...
Ja, Xmind kann auch FreeMind Dokumente öffnen.
Leider nicht die, die ich erzeugt habe, weil ich eine 0,90 Beta-Version von FreeMind benutze.
Ah, okay, ja.
Und da ändert sich das Dateiformat. Ja. Aber ansonsten hast du recht, also die 0,8 Version kann es locker importieren. GIMP hatten wir schon genannt. Und dann gibt es noch GPodder. GPodder ist ein Podcast-Download-Programm, was es unter Linux gibt und eben auch unter Windows. Über Genie hatten wir gesprochen, auch die Plugins sind übersetzt worden, ähnlich wie bei Clawsmail, was Roman angesprochen hatte. Also Genie kann man komplett ohne Einschränkungen auch bei
Windows
benutzen. Dankeschön.
Das war schon das zweite Mal, dass ich dir helfen musste, um das Wörtchen zu sagen, Dirk.
Menno.
Aber ich verstehe es.
Okay. Dann benutze ich manchmal, um Grafiken noch zu erzeugen, die GraphViz-Bibliotheken. Die kann man runterladen. Hat ein sehr langes PDF, wo alles Mögliche drinsteht. Ich benutze nur einen Bruchteil der Fähigkeiten. Ich benutze das eigentlich auch total selten, deswegen kann ich da gar nicht so viel drüber erzählen. Dass es KDE für Windows gibt, darüber haben wir schon gesprochen. Über Mozilla Firefox und Mozilla Thunderbird haben wir schon gesprochen. Padre habe ich schon angesprochen, das geht jetzt richtig schnell.
Ja, Padre können wir vielleicht noch kurz verweilen. Ich nutze das auch, bei mir ist es irgendwie verschwunden von der Liste. Du hast ja gesagt, wir haben mit René darüber gesprochen. Es gibt da noch ein Problem, glaube ich. Wir reden jetzt ganz kurz noch über Linux. Bei Ubuntu, glaube ich, kann man Padre nicht ab bei 10.04.
10.10 hat das Problem.
10.10 hat das Problem, jawohl. Hm. Also Maverick Meerkat, ja. Bei der 32-Bit-Version weiß ich nicht, ob das Problem auch besteht, aber bei den 32-Bit-Versionen, da gibt es eine Lösung. Direkt auf dem Wiki von Padre, aber nicht für 64-Bit, so wie ich gesehen habe.
Okay. Ansonsten kann man es auch direkt, wenn man das ist ein bisschen komplizierter, man kann es auch direkt aus CPAN installieren, dann funktioniert es auch, aber dann kann man es halt nicht einfach runterladen. Ja. Genau.
Und unter Windows funktioniert es tadellos.
Ja.
Ja.
Das kann mittlerweile schon fast zu viel, da muss man sich wirklich wieder reinfuchsen, um das alles zu verstehen.
Ja, genau.
Das ist eine gute Idee geworden, tatsächlich, finde ich. Ja, dann, ich bin Administrator, ich brauche einen SSH-Client, da benutze ich PuTTY. PuTTY ist schon seit 100 Jahren 0, Version 0.6 oder sowas. Und er tut das, was er soll. Und ist, glaube ich, die Software mit der kleinsten Versionsnummer, die weltweit wirklich komplett auch auf Business-Systemen eingesetzt wird.
Ja, und wird immer noch als Exe direkt angeboten zum Download. Und die läuft direkt. Also da gibt es keinen Installer, nichts. Das läuft direkt so.
Genau, man kann damit auch Schlüssel erzeugen. Dafür gibt es ein PuTTY-Gen und man kann... mit Pageant, das kann man in den Hintergrund legen, da kann man den Schlüssel reinlegen, das ist das Pendant zum SSH-Agent. Ja, PuTTY kann schon einiges, das stimmt. Eigentlich alles, was man braucht. Dann sprach ich schon darüber, ich benutze SQLite und ich benutze als SQL-Client, wenn ich SQL-Abfragen machen muss, Squirrel SQL-Client. Squirrel ist Java-Software, gibt es also auch für Linux und für Mac OS X. Und verbindet sich zu den Datenbanken über JDBC-Treiber, also über Java Database Connectivity-Treiber. Und damit kann man die 1013 Datenbanken tatsächlich anbinden. Das hilft mir sehr. Ich benutze auf der Arbeit das für SQLite, für MySQL und für Sybase. Mhm. Ist aber so ein typischer Client, wo man so Abfragen eingeben kann und das in Tabellenform zurückbekommt.
Ja.
Und dann als Excel exportieren kann, zum Beispiel, wenn man es braucht. Das ist ganz hilfreich. Als Perl benutze ich unter Windows Strawberry Perl. Das ist das, was wir auch letzte Woche, bei der letzten Episode angesprochen haben.
War länger als eine Woche her, ja. Aber egal.
Das ist meiner Meinung nach beste Perl unter Windows. Ich benutze das unter Windows, um die Skripte, die ich schreibe, unter Windows zu testen, um sie später auf Unix zu übertragen.
Okay.
Ich benutze als Aufgabenverwaltung TaskWarrior. TaskWarrior ist eine Kommandozeilen-Software, die ich unter Cygwin auch kompiliert habe, was sehr gut funktioniert. Puh, ein bisschen Luft holen. Ich benutze nicht Miktech, so wie Roman, sondern ich benutze TechLive. TechLive ist auch das, was unter Linux in der Regel dabei ist. Und da gibt es einen Editor, der ist TechWorks. TechWorks hat den großen Vorteil, dass er das PDF genau auf der anderen, also dass er den Bildschirm zweiteilt. In der linken Seite ist der Editor und auf der rechten Seite ist das PDF. Und immer wenn man links im Quelltext hin und her läuft, dann kann man auf der rechten Seite sehen, wo man im eigentlichen Dokument okay. ist. Das ist ganz, ganz toll ja. gelöst.
Ja.
Dann benutze ich den VLC Media Player genauso wie Roman. Ich benutze Vim als Editor unter Windows. Ja, das geht. Und auch Graphical Vim, also GVim, das ist das Ganze im Fenster. Einfach aus dem Grund, um nicht mehrere Editoren lernen zu müssen.
Das ja. ist
genau der Hintergrund. Dann benutze ich noch WinSCP, Windows Secure Copy. Das ist eine Möglichkeit, zwischen einem Windows-System und einem Unix-System Dateien auszutauschen über SSH. Das geht sehr gut. Und das bringt auch ein Plugin für den FAR Manager mit, für den Dateimanager, den ich gerade angesprochen habe. Und damit übertrage ich Sachen zu Windows, zu Unix und auch wieder zurück. Puh, noch drei Leute, dann habt ihr es geschafft. Ich benutze Wireshark. Wireshark ist ein Protokollanalysator, mit dem kann man sich TCP-Dumps ausdrucken. Das ist jetzt alles sehr kompliziert. Also man kann sich angucken, was an Netzwerktransfer auf dem Unix-System abgeht, indem man TCP-Dump benutzt. Das schneidet den kompletten Verkehr zwischen einer Netzwerkkarte und der Außenwelt mit. Und man kann diesen Dump in Wireshark einlesen und sich dadurch auch analysieren und auch suchen lassen. Das ist relativ hilfreich. Um PDFs auseinander zu drömeln und wieder zusammenzufügen, um auch PDFs trennen zu können, benutze ich PDF-SEM. SEM steht für Split and Merge. Das ist ein Java-Programm, was es sowohl für Linux als auch wieder für Windows gibt. Und für SVN-Anbindung benutze ich Tortoise. Tortoise steht für Kröte. Tortoise SVN, das bettet sich in den Explorer ein.
Puh. Jo. Puh. Das war unsere Liste. Die ist natürlich dann auch sichtbar im Blogbeitrag. Hm. Spannend war noch beim Notieren dieser Liste haben wir auch ein paar notiert, die sich dann herausgestellt haben, dass sie nicht Open Source sind.
Ja.
Das haben wir aber erst bemerkt beim genauen Nachsehen.
Genau, also ich benutze da namentlich drei Tools. Und zwar ist das IffenView, das ist ein sehr, sehr toller Bildbetrachter. Taskbar Shuffle, damit kann man die Kommandozeile, die Programme auf der Kommandozeile hin und her schubsen, also nicht auf der Kommandozeile, in der Taskliste, in der Taskliste hin und her schieben. Und Xbing, das ist ein X-Server für Windows. Und habe jetzt hinterher gemerkt, dass das alles drei nicht Open Source ist.
Ja.
Damit ist es eigentlich böse. Hinfort.
Naja. Naja. Böse. Ja, vielleicht kennt ihr noch mehr. Her damit bitte.
Unbedingt, unbedingt.
Ja, also es gibt bestimmt noch mehr, das ist uns klar. Mhm. Aber wenn ihr noch welche wisst, nennt uns diese bitte. Weil ich finde das sehr spannend.
Was mir jetzt aufgefallen ist, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Schweinsgalopp da durch, weil das sehr, sehr viele Programme sind. Wir wollen damit auch nur ein Bild vermitteln, dass man auch unter Windows ohne große Lizenzkosten vernünftig arbeiten kann. Es gibt sehr viele, sehr gute Open-Source-Software auch für Windows.
Ja, das ist uns aufgefallen und vor allem brauchbare, also die funktioniert auch ganz gut.
Genau.
Ja.
Also braucht man nicht raubkopieren.
Nein, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, aber es ist nicht nötig.
Nein, ganz genau. Ja. Wir wollen hier nicht mit dem moralischen Zeigefinger aufzeigen, aber man kann halt wirklich sehr gut arbeiten, ohne dass man große Lizenzkosten ausgeben muss. Und wer sich nicht zutraut, einen Linux zu installieren, der kann halt unter Windows auch sehr viel mit Open Source Software machen.
Also wer heutzutage ein Windows hinkriegt zum Installieren, der kriegt auch ein Linux hin.
Da bin ich fest von überzeugt.
Ja. Ganz sicher. Jo, das war unser Beitrag zu Windows und Open Source. Ja. Wir freuen uns auf eure Ergänzungen.
Unbedingt, unbedingt. Das ist ja jetzt nur die Auswahl dessen, was Roman und ich tatsächlich auch benutzen. Das ist lange nicht komplett.
Genau. Ja, und ich muss dann mit Dirk noch ausmachen, ob wir jetzt diese Folge mal mit Windows schneiden oder nicht. Aber das sehen wir dann.
Das ist dir selbst überlassen. Also wenn du das machst, kannst du das gerne unter Windows machen.
Okay, machen wir doch das mal so.
Okay.
Und schauen, wie das rauskommt. Da sind dann halt die ganzen Tools wie SOX und so, die kommen dann nicht zum Einsatz.
Obwohl es SOX auch für Sigwin gibt.
Das ist okay.
Keine Ausrede.
Naja, gut. Also du kannst es auch machen, Dirk, wenn du willst.
Nee.
Gut. Wir haben noch den Ausblick.
Ja. Ja. Ihr habt schon gemerkt, wir haben einen neuen Jingle am Anfang.
Am Ende auch. Wir lassen den am Ende auch nochmals durch, oder?
Ja.
Ja, okay.
Passt gut, ja. Also wir werden uns hier weiter verändern. Wir haben uns einiges vorgenommen und wir haben eine relativ lange Ideenliste, die wir machen wollen. Und wir werden uns in einigen Punkten auch noch verändern wollen. Wir hoffen zum Guten. Eure Wahl, uns zum National Podcast Award Winner zu wählen, hat uns da echt nochmal riesen Auftrieb gegeben. Muss man mal ganz klar sagen. Das ist schon beeindruckend.
Wir sind auf der Suche nach neuen Jingles. Wenn wir Glück haben, haben wir bald welche.
Genau.
Und sonst kommen wir wieder zurück und fragen nach, wo wir welche kriegen können. Aber wir haben eine Quelle, die vielleicht uns das liefern kann, was wir brauchen. Wenn das zutrifft, werden wir ganz bestimmt darüber berichten, wo wir die hier haben.
Ja, auf jeden Fall, das machen wir. Ich habe jemanden angefragt, der mir empfohlen wurde und der hat uns für einen 5-Sekunden-Jingle als Basispreis ohne weitere Bearbeitung 4.500 Euro abnehmen wollen, was vielleicht für kommerzielle Produkte toll ist, aber da wäre noch ein Nutzungsentgelt draufgekommen, was je nach Downloadzahlen noch mal teurer geworden wäre. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Liga sind wir nicht.
Nee, über werden wir auch nie sein.
Nee, möchte ich auch gar nicht. Also nee. Eigentlich möchte ich das auch gar nicht.
Nee, kein Bock drauf.
Nee.
Sonst können wir nicht mehr so über Windows reden, so frei und offen.
Ja, ganz genau. Also wie ihr am Anfang schon gehört habt, habe ich mich ein bisschen über die Downloadzahlen hergemacht und wir werden, das haben wir gerade abgesprochen auch, wir werden ab dem neuen Jahr die Downloadzahlen neu zusammenstellen und dann auch monatlich einfach im Blog bereitstellen für die, die es interessiert.
Ja, gibt eine extra Seite dann, oben auch verlinkt dann. Bei Impressum und so wird das dann zu finden sein.
Ja, vielleicht findet ihr es auch über uns, das werden wir nochmal schauen, wie wir das am schlausten hinbekommen. Aber es wird auf jeden Fall dann auch mal die aktuellen Downloadzahlen geben. Natürlich nicht rückwirkend, sondern wirklich ab 1.1.
Genau. Dann, Dirk, du wirst uns noch umziehen.
Ja, genau. Wir ziehen mit unserem Server auf einen Server-Doppel um auch die Ausfallsicherheit ein bisschen stärker zu gewährleisten und weil wir leistungsfähigere Maschinen haben wollen. Und im Februar wird es da kurzfristig zu Unterbrechungen kommen. Wir hoffen, das halbwegs schmerzfrei hinzubekommen. Ich gehe auch eigentlich davon aus, dass das kein großes Problem werden wird. Allerdings werden wir auch den Webserver wechseln. Wir werden vom Apache weggehen zu Nginx.
Okay.
Nginx ist Next Generation, bla bla bla, irgendwas. Das ist ein Webserver, der aus Russland kommt, der dort High-Performance-Webhosting macht und damit also in Anführungsklammer auf Pornoseiten hostet, Klammer zu. Und der sich nicht so stark ins Boxhorn jagen lässt wie Apache, der einfach viel zu klobig und viel zu groß geworden ist. Den kann man, also einen Nginx kann man auch nicht mehr aus dem Tritt bringen.
Dann muss er ja auch wirklich ein Traktor sein, wenn der Pornoseiten verwalten kann, beziehungsweise immer wieder ausliefern kann.
Ja, also wir haben es jetzt bei uns beim Apache gemerkt, weil wir auch Python noch mit einsetzen.
Nein, wir haben keine Pornoseiten.
Nein, wir haben keine Pornoseiten, genau. Dass ein Apache-Prozess 30 Megabyte groß ist und das ist viel zu viel.
Ja.
Das ist viel zu viel. Und wenn man alle 70 Prozesse, weil dann ist der Speicher voll hat, dann stürzt der Server ab und das ist nicht gewollt. Und der Nginx macht das viel stärker Thread-basiert und die Übertragungen laufen nicht in einem eigenen Prozess ab, sondern wirklich nur in einem Thread und damit kann man viel, viel mehr wirklich bewerkstelligen. Wir hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen.
Werden wir sehen.
Ja.
Ja. Ja, und herzlich willkommen sind natürlich immer eure Vorschläge zu Themen oder auch zum Thema, das wir heute besprochen haben, selbstverständlich, aber auch genereller Natur, worüber sollen wir reden, wen sollen wir einladen. Wir lassen uns da sehr gerne Vorschläge unterbreiten. Was wir dann tun, ist selbstverständlich unsere Sache, aber Vorschläge haben wir gerne.
Ja, absolut. Also ich habe schon gemerkt, dass wir wahrscheinlich mehr reisen werden müssen. Und da müssen wir uns auch noch mal drüber unterhalten, wie wir es am schlausten machen, ob wir wirklich so mal ein Wochenende irgendwo hinfahren und alle, die in dem Umkreis sind, so gleich mit drei Podcasts verarbeiten. Wir wollen mal schauen. Also wir werden in jedem Fall weiterhin unsere eine Episode pro Monat machen. Das ist bestimmt und das ist gewiss. Aber wie viel mehr das wird, und ich vermute, dass es mehr werden wird, da müsst ihr euch überraschen lassen.
Lassen wir uns selbst auch.
Ja, wir auch. Genau, ja. Wir setzen uns da auch nicht unter Druck.
Genau. Jo, das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Feedbacks, Kommentare.
Genau, vielen Dank. ein tolles neues Jahr für euch.
Ja, und wir lassen jetzt nochmals den Super Jingle reinspielen.
Genau, den Roman erstellt hat. Danke.
Danke. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Nummer 157
Underreich avec Sébrina. L'émission des Brésils d'Orlande. Underreich. S'appelle Rock.
Bonsoir, bienvenue.
Hallo, gerne, ich bin Michael Gold. Ich bin Michael Gold. Ich bin Michael Gold. Ich bin Michael Gold. Ich bin
Michael Gold. Ich bin Michael Gold. Ich bin Michael Gold. Ich bin Michael Gold. Ich bin
Welcome to our virtual ceremony of this year's European Podcast Award 2010.
And next to Austria is a nice country called Switzerland. And there we have the first winner from the personality category called Daimhard.
Daimhard. Das klingt gut.